Ich will euch mitnehmen in eine alttestamentliche Figur, die im Grunde auch in diese Leidenszeit hineinpasst. Ein Mann, von dem es wie kein anderen in der Bibel heißt, er war gerecht, fromm, gottesfürchtig. Ja? Nicht, dass er schuldlos war, aber im Blick letzten Endes auch des jüdischen Volkes war Hiob jemand, der klar und deutlich lebte und dem es gut ging, der reich war, der angesehen war. 10 Kinder, 7 Söhne, 3 Töchter, 11.000 Stück Vieh, einen riesigen Reichtum. Und von heute auf morgen ist das alles kaputt gegangen, zerbrochen, weggenommen worden. Das Buch Hiob nimmt uns mit hinein in die tiefe Not eines Menschen. Und deshalb lautet die Predigt: Gott tut mir Unrecht. Gott tut mir Unrecht. In Hiob 1 wird berichtet, in dem ersten Teil der Rahmenhandlung, wie letzten Endes der Hiob, wie Gott nichts am Hiob auszusetzen hat, wie dann in dieser Geschichte so eingeflochten wird, auf die kann ich jetzt schlecht eingehen, da habe ich eine eigene Predigt zu gemacht, also wie wir das zu verstehen haben mit dieser Rahmenhandlung und der Fastwette zwischen Gott und dem Satan und dem Hiob geht's ja nur gut, letzten Endes, weil er halt nicht in Prüfungen kommt und nicht angefochten wird und dann wird es zugelassen und dann wird ihm der Reichtum genommen, es werden ihm die Kinder genommen. Und dann geht es in Hiob 2 weiter. Es begab sich aber eines Tages, da die Gottessöhne kamen und vor den Herrn traten, dass auch der Satan unter ihnen war und vor den Herrn trat. Da sprach der Herr zu dem Satan: Wo kommst du her? Der Satan antwortete dem Herrn und sprach: Ich habe die Erde hin und her durchzogen. Der Herr sprach zu dem Satan: Hast du Acht auf meinen Knecht Hiob gehabt? Denn es ist seinesgleichen auf Erden nicht. Fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und meidet das Böse und hält noch fest an seiner Frömmigkeit. Du aber hast mich bewogen, ihn ohne Grund zu verderben. Der Satan antwortete dem Herrn und sprach: Haut für Haut und alles, was ein Mann hat, lässt er für sein Leben. Strecke deine Hand aus, taste sein Gebein und Fleisch an, was gilt's? Er wird dir ins Angesicht absagen. Der Herr sprach zum Satan: Siehe da, er sei in deiner Hand, doch schone sein Leben. Da ging der Satan hinaus vom Angesicht des Herrn und schlug Hiob mit bösen Geschwüren von der Fußsohle bis an den Scheitel und er nahm eine Scherbe und schabte sich und saß in der Asche und seine Frau sprach zu ihm: Hältst du noch immer an deiner Frömmigkeit fest? Sage Gott ab und stirb! Hiob aber sprach zu ihr: Du redest, wie die törichten Frauen reden. Haben wir Gutes empfangen von Gott und sollen das Böse nicht auch annehmen? In diesem allen versündigte sich Hiob nicht mit seinen Lippen. Das Buch Hiob spaltet. Spaltet nicht nur Christen, sondern spaltet auch Nicht-Christen. Weil es gibt sehr viele, die kommen mit diesem Buch Hiob nicht zurecht. Das sind vor allem Nichtchristen, die natürlich mit dieser Rahmenhandlung Schwierigkeiten haben, so wie das dargestellt wird mit Gott und dem Satan und dem Feilschen und sowas alles. Also wie gesagt, da kann ich jetzt nicht tiefer weiter drauf eingehen. Ihr könnt mich auch gerne nach der Predigt noch einmal ansprechen. Ich will es mal so stehen lassen. Christen, die das nicht schaffen und nicht zusammenbekommen. Der Lobpreis, das Hosanna auf der einen Seite und am nächsten Tag das Leid, der schwere Umgang damit. Und dann schiebt man Hiob weg, weil man es nicht zusammenbekommt. Und dann gibt es Christen wie Nichtchristen. Christen wie Nichtchristen, die das Buch Hiob toll finden. Und sie finden es deshalb toll, weil da endlich mal einer ist, der Gott die Meinung sagt. Der sich endlich mal traut, im Grunde aus seinem Herzen keine Mördergrube zu machen, sondern einfach mal offen zu sagen, was er empfindet und wie es ihm geht. Da ist jemand, der Gott die ganze Ungerechtigkeit dieser Welt vorhält und ihn doch endlich auffordert, sich zu zeigen, ihm eine Antwort zu geben. Hiob hat den Mut, Gott Fragen zu stellen, Fragen, die ganz viele Menschen denken. Christen wie Nicht-Christen. Aber die sie sich nicht trauen, auszusprechen. Und der Hiob, der kann ganz schön weit gehen an dieser Stelle. Zum Beispiel in Hiob 31 sagt er, mein letztes Wort, ich bin unschuldig. Und er ist unschuldig. Er ist ja unschuldig. Das gibt ja die Rahmengeschichte her. Da ist ja nichts, was an ihm auszusetzen wäre. Ach, wenn Gott mich nur anhörte, sagt er. Hier ist die Unterschrift unter meine Verteidigung. Ich erwarte, dass der Allmächtige mir antwortet. Meine Gegner sollen ihr Anliegen schriftlich niederlegen. Ich würde dieses Schriftstück auf den Schultern tragen und es mir wie eine Krone aufsetzen. Über jeden Schritt würde ich Gott Rechenschaft abgeben, wie ein Fürst ihm gegenüberstehen. Aber er kann es nicht. Es passiert nicht. Es kommt nicht zusammen in seinem Leben. Und darunter leidet Hiob. Was ist, wenn all die Erklärungsversuche, die wir irgendwo haben, nicht für unsere Situation passen? Was ist, wenn nicht Schuld und Sünde die Ursache von Leid und Krankheit ist? Es gibt vieles an Leid und Krankheit, was auf Schuld zurückzuführen, aber vieles auch nicht. Jesus hat es auch immer wieder durchbrochen. Was ist, wenn ich am Sinn verzweifle, wenn ich keine Antwort finde auf diese Aussage, irgendwie muss doch alles einen Sinn haben. Es muss doch alles eine Ursache haben. Und wenn es die nicht hat, was tun, wenn wir den Eindruck haben, Gott tut uns Unrecht? Das habe ich doch nicht verdient. Die Bibel lehrt uns einen Weg. Und das ist der Weg des Gesprächs. Die Verarbeitung von Leid und Not geschieht im Gespräch. Im Gespräch mit Gott, im Gebet, in der Klage, auf die ich gleich eingehen möchte, aber auch in dem Gespräch mit befreundeten Menschen, mit dem Ehepartner, mit dem Freund, der Freundin, mit den Kindern, den Gemeindemitgliedern, im Reden darüber. Trauerarbeit geschieht ganz schlecht nur, indem ich bei mir selbst bleibe. Im Monolog, in dem Selbstgespräch komme ich beim Trauern nie wirklich voran. Ich drehe mich um mich selbst. Und ich komme auch im Trauern nicht voran, wenn ich andere nur verantwortlich mache. Wenn ich meinen ganzen Ärger, meinen Wut, meinen Zorn auf andere ablade. Die bevorzugte Art der Verarbeitung von Not und Leid geschieht im Gespräch, im Gebet mit Gott. Und jetzt wollen wir einmal die Bibel an dieser Stelle ganz ernst nehmen und uns auch zu schnellen frommen Antworten schützen, sondern die erste und unmittelbare Art, Not und Leid in angemessene Worte zu kleiden, ist die Klage. Wir dürfen klagen. Und klagen ist beten. Das lehrt uns die ganze Bibel hindurch. Klagen ist gottgewolltes Beten, denn das lehrt uns der Segen, der durch die Klage entsteht. Wir brauchen bloß in einige Psalmen hineinschauen. Im Klagen lege ich offen, was in mir drin steckt. Meine ganze Befindlichkeit, ungeschönt, bricht sie heraus. Und im Klagen bin ich ehrlich, ganz ehrlich. Und seid gewiss, Gott möchte, dass wir ehrlich sind. Gott möchte, dass wir ehrlich vor ihn kommen, dass wir nicht oberflächlich, nicht unter Druck fromm und auch nicht gemein kommen, sondern dass wir ehrlich sind. Aber, und damit müssen wir das Klagen vom Jammern unterscheiden, das Klagen hat eine Adresse, das Jammern nicht. Beim Jammern drehe ich mich um mich selbst. Ich bejammere mich und mein Leid und alles, was nicht richtig ist. Jemand hat mal gesagt, das Jammern ist gleichsam die gottlose Form des Klagens. Aber das Klagen hat eine Adresse, Gott selbst. Ja, wir dürfen als Christen Gott anklagen. In Hiob 11 wird einer der Freunde oder sagt einer der Freunde Zophar aus Naama: Nein, 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 Hiob, so darfst du nicht mit Gott reden. Du darfst Gott nicht anklagen. Das ist nicht in Ordnung, was du hier machst. Und es ist gut, dass wir diese 35 Kapitel, sind ja insgesamt 42, aber diese 35 oder 36 Kapitel der Dialoge haben, dieser Gespräche und was da alles aufbricht. Und der Hiob sagt: Doch, es ist mein Recht, ich darf das Gott sagen. Ihr schwingt euch auf, die Weisheit Gottes zu wissen, aber mein Problem ist, dass ich keine Antworten bekomme. Viele Christen heute meinen, dadurch, dass wir das Neue Testament haben, dadurch, dass wir die Erlösung von Jesus haben, brauchen wir doch nicht mehr so sehr zu klagen. Ja, Klagen, das war so mehr im Alten Testament, wir haben es in den Psalmen, wir entdecken es ja auch nicht so stark im Neuen Testament, da ist doch mehr durch Jesus Vertrauen, Zuversicht und Lob. Nein, wir sollten beides nicht gegeneinander ausspielen. Jesus hat selbst einmal gesagt, solange der Bräutigam da ist, brauchen die Gäste nicht fasten, okay, da ist das angesagt, loben, feiern. Aber das andere kommt ja auch, hat Jesus auch gesagt. Pfarrer Beat Weber, von dem ich viele Gedanken für diese Predigt habe, Pfarrer aus der Schweiz, hat deshalb einmal gesagt, die Bibel ist eine Einheit von Altem und Neuem Testament. Es besteht kein Gegensatz, sondern eine Ergänzung zwischen Klagen und Loben. Er hat gesagt, Klagen in Moll und Loben in Dur sind die beiden Melodien des Gesprächs mit Gott. Klagen ist die Sprache der Erde und Loben die Sprache des Himmels. Und weil wir als Christen in beiden Welten zugleich leben, bedürfen wir beider Sprachen. Deshalb, wo die Klage nicht mehr sein darf, da kommt es eigentlich auch nicht mehr zu einem ehrlichen Lob. Da wird oder besteht die Gefahr, dass das Lob oberflächlich wird, dass Dinge verdrängt oder übertüncht werden. Wie viele Menschen in unseren Gemeinden bleiben auf der Strecke, weil wir sie in der Tiefe ihrer Not nicht wirklich abholen, weil wir sie mit oberflächlichen, frommen Antworten abspeisen. Ohne klagen zu dürfen, droht das Leid und auch das Böse, ignoriert zu werden, überspielt zu werden. Und wir müssen uns nicht wundern, die Folgen sind große Traurigkeit, Mutlosigkeit, Niedergeschlagenheit. Wie klagen wir gut und richtig? Das Zweite: reden wollen, reden wollen. Als der erste Freund Bildad von Schuach dem Hiob in Kapitel 9 redet, und dann antwortet der Hiob darauf und sagt: Ihr sagt mir doch nichts Neues, ihr meine Freunde. Das weiß ich doch alles. Aber mein Problem ist, ich komme bei Gott nicht mehr vor. Ich möchte Gott Fragen stellen. Ich möchte Gott zur Rechenschaft ziehen. Ich leide darunter, dass das nicht geht. Warum lässt Gott mich nicht vor? Was ist, wenn Gott schweigt? Was ist? Und hier kommen wir in die tiefste Not eines Menschen im Leiden, besonders eines gläubigen Menschen. Weil im Kopf hat er ja all das Wissen, dass Gott über alles seine Hand hält. Und das wird schön in der Hiob-Geschichte deutlich gemacht. Das letzten Endes Gott lässt alles zu. Gott beendet das, fängt das Gespräch mit dem Satan an. Er beendet das Gespräch. Gott taucht am Ende wieder auf. Gott sitzt auf dem Thron. Gott hat über alles seine Hand. Man hat es im Kopf. Man weiß es. Gott hat Recht über alles. Aber im Herzen spüre ich, Gott tut mir Unrecht. Die Gefühle sind da, die so wehtun. Und deshalb, was noch schlimmer als fromme Antworten sind: gut, dass wir die Freunde Hiobs haben. Und gut, dass die im Grunde das auch aushalten. Was viel schlimmer ist, und das zeigt uns ja auch und sagt uns die moderne Psychologie, ist, wenn Menschen nicht mehr reden. Deshalb sind Notfallseelsorger so wichtig. Und Psychologen, die Menschen nach einem Unglück begleiten. Und die gesagt haben, auch als das Zugunglück in Bad Aibling war, so wichtig, dass die Menschen gleich anfangen zu reden. Denn wenn ein Mensch angesichts der Not zu verstummen droht, sprachlos zu werden scheint, dann passieren gravierende Folgen. Dann wird die Seele im Grunde wirklich führt es zu unweigerlich bleibenden Schäden an mir selbst, an der Beziehung zum Mitmenschen und vor allem, ich verschließe mich gegenüber Gott. Reden wollen in der Klage bedeutet, das Unsagbare in Worte zu fassen. Das heißt, die echten und tiefen Gefühle, das tiefe Ergehen, und sind sie noch so wirr und ins Gespräch mit Gott zu bringen. Ich fand eine schöne Definition von Klage, die habe ich hier vorne mit aufgeschrieben. Das ist eine Definition, aber sie bringt es gut zusammen. Die biblische Klage bewahrt gleichermaßen die Gottheit Gottes. Das muss bleiben. Gott ist der Souverän, Gott ist heilig. Aber auch die Realität und die Mächtigkeit des Leidens, die Not, die da ist. Und drittens, und das ist jetzt wichtig, meine eigene Würde. Auch meine eigene Würde bewahrt letzten Endes die Klage. Und damit auch die Hoffnung. Und damit widersteht sie der Versuchung zur Veredelung. Also, dass man alles schön redet. Oder der Verneinung, dass man es irgendwie verleugnet. Oder der Umdeutung des Leidens. Nein, die Klage ist in der Situation des Leids die einzige Möglichkeit, an Gott festzuhalten, in der Beziehung zu Gott zu verbleiben, sie gar zu intensivieren. Klagen ist deshalb nicht das Letzte, aber das Erste. Und in der Klage steige ich in die am tiefsten die Not hinab, bis auf den Grund des bodenlosen Elends. Ich finde Worte, ich schreie sie heraus, ich schreibe sie auf, ich schleudere sie Gott oder auch anderen entgegen. Das Wichtige ist, ich rede. Das ist wichtig. Ich rede. Und das bewahrt mein Menschsein vor dem Untergang. Deshalb ist Seelsorge so wichtig. Ihr habt Seelsorgeangebote hier. Ich glaube, auch nach dem Gottesdienst habe ich irgendwas eben mitbekommen. Segnungsgottesdienste. Mit anderen reden, jemanden anrufen. Reden. Mögen doch noch mehr Menschen das aussprechen. Und wenn sie es in Briefe verfassen. Jetzt, wo wir aber so tief unten sind, bitte lasst uns den Boden noch nicht so schnell verlassen. Sondern es gilt noch in rechter Weise, der Klage weiter zu ihrem Recht zu verhelfen. Und das Dritte ist, wir müssen fragen. Herr, wie lange noch? Wie lange muss ich noch aushalten? Wenn man in den Psalmen hineinschaut, vor allem der Psalm 13 ist im Grunde so der typische Klagepsalm. Dann kommt es immer wieder vor. Das ist doch die Frage. Wie lange dauert es noch? Wie lange hast du mich vergessen? Wie lange hältst du dich vor mir verborgen? Wie lange sollen noch Sorgen mich quälen? Wie lange soll der Kummer Tag für Tag an mir neigen und so weiter? Und auch Hiob fragt dieses. Warum verachtest du mich? Fragen. Fragen an Gott. Menschen heute stellen auch Fragen. Warum lässt Gott das zu? Eine ganz beliebte Frage. Aber man redet schon in der dritten Form von Gott. Man redet mit anderen über Gott. Und man ist nicht mehr direkt bei Gott selbst. Aber wir müssen in unseren Fragen Gott fragen. Ja, Gott letzten Endes auch in dieser Gottesklage als letzten Grund und Verursacher des Leides feststellen. Das macht die Hiob-Geschichte deutlich. Es kommt von Gott. Und Fragen bringen dieses eine mit. Ich habe früher mal gelernt, fragen darf man alles. Gell? Es gibt keine dummen Fragen. Ja? Warum? Weil Fragen immer eine Öffnung mitbringen. Wer fragt, will antworten. Und damit geschieht mit dem Fragen eine Öffnung des Herzens. Denn sonst wären wir von der Dunkelheit ergriffen, eingeengt und abgewürgt. Das Vierte. Trauern können, auch das gehört zur biblischen Klage dazu. Klagen ist keine Sache des Kopfes, sondern ganz alleine eine Sache des Herzens. Und deshalb gehören in die Klage intensive Gefühle. Da heißt es von den Freunden in Hiob 2, als aber die drei Freunde Hiobs all das Unglück hörten, das über ihn gekommen war, kamen sie, ein jeder aus seinem Ort, Eliphas von Teman, Bildad von Schur, Zophar von Nama, sie waren sich eins geworden, hinzugehen, um ihn zu beklagen und zu trösten, und als sie ihre Augen aufhoben von Ferne, erkannten sie ihn nicht, erhoben ihre Stimme und weinten, und ein jeder zerriss sein Kleid, und sie warfen Staub gen Himmel auf ihr Haupt. Sie saßen mit ihm auf der Erde 7 Tage, 7 Nächte, sie redeten nichts mit ihm, denn sie sahen, dass der Schmerz sehr groß war. Die haben mitgeweint. Die haben mit ausgehalten. Und was geschieht denn beim Trauern? Ich lasse los. So wie die Tränen fließen, so wie der Seufzer über die Lippen kommt, so wie die schweren Fragen Gott und anderen entgegengeschleudert werden, wir lassen los. Es fließt. Deshalb müssen wir auch Tränen nicht so schnell trocknen. Tränen dienen dem ersten Heilungsprozess. Und die Freunde lehren uns, dass es Zeit zum Trauern braucht. 7 Tage ist sicherlich eine symbolische Zahl. Sie soll uns deutlich machen, so viel Zeit, wie notwendig ist, wie gebraucht wird. Schmerz darf nicht verdrängt werden, sondern muss ausgehalten und durchgehalten werden. Früher sprach man, wenn ein Ehepartner starb, vom sogenannten Trauerjahr. Männer haben das nicht so gut durchgehalten. Frauen haben das besser geschafft. Man hat sich ein Jahr lang in Schwarz gekleidet. Heute gibt's das nur noch ganz selten. Weil wir in einer Gesellschaft leben, die verdrängen will, die schnell wieder zur Gegenwart kommen möchte, die mit Gefühlen, solchen Gefühlen ganz schlecht zurechtkommt. Aber trauern können ist ein Geschenk, ein ganz wertvolles. Denn es eröffnet die Perspektive, dass man Rettung erhofft. Das ist der letzte Gedanke, der zum Klagen dazugehört, Rettung erhoffen. Und das geht nur, wenn ich Gott nicht ausklammere. Denn da, wo ich die bei der Gottesklage, also Gott selber ausklammer, und das ist ja in unserer Zeit meistens der Fall, da fehlt ja die wichtigste Dimension. Da stehen wir in der Gefahr, letzten Endes mit unserem Leid in einer Sackgasse zu enden. Nur wenn uns das Wissen und der Glaube an einen größeren bewahrt bleibt, wenn wir bereit sind, gegen alle Klagen und alle Tränen an Gott festzuhalten, und das macht Hiob. Dafür wird er auch später von Gott gelobt. Und Hiob hielt an seiner Frömmigkeit fest. Wenn ich Gott nicht vergesse, dann vergisst Gott mich auch nicht. Aber ohne Gott bleibt alles dunkel, dumpf und sinnlos. Und damit bleibt die letzte Hoffnung der Klage uns erhalten, dass auch der dunkle Gott sich einmal als der rettende Gott erweisen möchte. Deshalb dürfen wir Gott nicht aus der Verantwortung entlassen. Wir dürfen ihn auch nicht aus der Schusslinie nehmen. Das passiert bei Menschen, die immer nur den lieben Gott sehen und dann nicht klarkommen mit dem Leid und der Not. Und dann sucht man sich von überall her Rettung und Hilfe, und die Gefahr ist eine Sucht, die Suche nach materieller Befriedigung. Oder wir erklären Menschen und andere Systeme für schuldig an dieser Situation. Bleiben wir aber bei Gott, halten wir an ihm fest, dann wird die Glaube uns einer tiefen Glaubensgewissheit, die Klage uns zu einer tiefen Glaubensgewissheit führen. Hiob drückt das in Hiob 19, 25 dann so aus: Ich weiß, dass mein Löser lebt. Luther hat übersetzt Erlöser und sehen das schon sehr stark Jesus, aber Hiob kannte Jesus noch nicht. Löser. Mein Löser lebt, der auf dieser todgeweihten Erde das letzte Wort spricht. Ja, ich werde ihn anschauen, mit eigenen Augen werde ich ihn sehen, aber nicht als Fremden, danach sehne ich mich von ganzem Herzen. Als im Januar das Magazin Charlie Hebdo ein Jahr nach dem schrecklichen Attentat auf die Redaktionssitzung mit 11 toten Mitarbeitern die Jahreszeitschrift mit diesem Titelbild herausbracht. Ihr seht es da unten ganz links. Der Mörder ein Jahr danach, der Mörder immer noch auf der Flucht, und dann eine Gotteskarikatur, eine christliche Gotteskarikatur. Da waren ganz viele Christen entsetzt. Die haben das für gotteslästerlich gehalten. Man kann darüber diskutieren, sicherlich. Aber Fakt ist, dass für Menschen, die den lebendigen Gott ausblenden, bei dieser Leitfrage Gott natürlich auf der Flucht ist. Das ist ganz verständlich. Und da wird Religion auch für alles verantwortlich gemacht. Das muss man aushalten. Man muss es aushalten. Aber Man darf auch etwas entgegensetzen. Und das hat die Stiftung Marburger Medien getan. Sie hat ein Bild entworfen, hier rechts, Christus am Kreuz, der Leidende, verwurzelt in dieser Welt. Dieser Christus kann niemals auf der Flucht sein. Das macht dieses Bild deutlich. Gott ist und bleibt in Jesus Christus immer bei uns. Er geht mit uns in die tiefste der Tiefe. Er hält mit uns aus. Er ist so tief mit uns verbunden, dass er uns nie verlassen wird. In Jesus ist uns Gott ganz nah. Aber mir ist noch bei diesem Bild ein zweiter Gedanke gekommen und wichtig geworden. Auch wir sollen so viele kleine Wurzelsträngchen in unserem Leben haben, dass alles dazu dient, dass unser Glaube solche Wurzeln schlägt, damit wir im Leid nicht an Gott irre werden. Dass wir selbst in der Klage an ihm festhalten und damit auch gehalten sind. Lasst uns miteinander beten. Herr Jesus und lieber Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass wir als Christen diese Passion, deine Passion bedenken dürfen. Und dass wir in der Bibel Kapitel und Bücher haben, wo das Leid so ausgedrückt wird und Menschen das, was sie erlebt haben, niedergeschrieben haben. Und gleichzeitig die Hoffnung damit auch deutlich geworden ist, du wirst es einmal zu einem guten Ende führen. Und Herr, so bitte ich dich für jeden Einzelnen, der in dieser tiefen Not noch drin steckt, dass du ihm das schenken möchtest, dass er an dir festhält und dass er ganz viele Hilfen bekommt, um an dir nicht irre zu werden und dass wir als Gemeinden und als Christen einander beistehen. Und ich bitte dich, dass du uns fähig machst, dass wir Menschen auch begleiten können, dass wir aushalten, dass wir mit weinen können, mit trauern können und dass wir ihnen aber auch ein Stück von dem Licht weitergeben können, dass du einmal die Not wenden wirst. So geh du mit uns jetzt auch in diese neue Woche. Amen.